Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Wir erzählen, wie die MDW zu dem geworden ist, was sie heute ist. Anhand von Objekten aus dem Universitätsarchiv rollen wir die Geschichte der MDW auf. Im Austrofaschismus, im Nationalsozialismus und im Postnazismus. Episode 10. Besatzungszeit. Junge Talente im sowjetischen Radio.
Blaue konzentrische Kreise ziehen von einer trapezförmigen Antenne aus über das Land. Das Land ist ein klobiges Relief, etwas gestaucht in seinen Maßen. In Goldfarbe erhebt sich der Umriss Österreichs. Er schwebt im Blauen. Die Wappen der neuen Bundesländer zieren Punkte, die, so in etwa, die Lage der Landeshauptstädte markieren. Am nordöstlichen Rand steht der Sendemast mit der trapezförmigen Antenne. Weit ragt er in den Himmel hinauf, der ganz Äther ist, in dem die Radiowellen immer größere Kreise ziehen. An zweien der fünf Drahtseile, mit denen der Sendemast auf dem goldenen Relief verankert ist, baumelt eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Die Kuppel von der Wiener Karlskirche ist darauf zu sehen. Von der Mitte des Antennentrapezes aus strahlt eine Stimme ins Blaue.
Guten Morgen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Hier spricht die russische Stunde, die Stimme der Wahrheit.
Diese Zeichnung mit Buntstiften angefertigt und mit einer nicht datierten Schwarz-Weiß-Fotografie versehen, stammt aus einem Album, das dem damaligen Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Österreichs, Johann Koplenik, 1951 zu seinem 60. Geburtstag von der KPÖ-Betriebsorganisation der RAWAG,
der Österreichischen Radioverkehrs AG,
gewidmet worden ist.
Die Senderreihe »Russische Stunde« wurde zwischen 1945 und 1955 von Radio Wien regelmäßig ausgestrahlt. Dadurch erhielten die sowjetische Besatzungsmacht und die Kommunistische Partei Österreichs ein wichtiges Sprachrohr für ihre Kultur- und Informationspolitik. Der österreichischen Bevölkerung sollte ein positives Bild der Sowjetunion vermittelt werden, was insbesondere über die unverdächtige Musikschiene erreicht werden sollte.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs versuchten die Besatzungsmächte, medialen Einfluss auf die österreichische Bevölkerung zu erlangen. Die Westalliierten, also Frankreich, Großbritannien und die USA, hatten die Rundfunksender ihrer Besatzungszonen beschlagnahmt und betrieben sie mit österreichischem Personal weiter. Die sowjetische Besatzungsmacht nutzte den Senderradio Wien der Radioverkehrs AG und erreichte damit die Bevölkerung Wiens, Niederösterreichs und des nördlichen Burgenlands.
1950 wurde für die russische Stunde ein eigenes Opernstudio eingerichtet. Diese Idee war nicht neu. In Wien gab es zwischen 1946 und 50 vier derartige Gründungen mit dem Ziel, junge Sängerinnen und Sänger und Musizierende zu fördern.
Ab 1946 wurde von Radio Wien, von der Staatsoper, vom Verband Geistig Schaffender in Österreich und ebenfalls von der Russischen Stunde jeweils ein Opernstudio gegründet.
Die RAWAG unterhielt somit gleichzeitig zwei Opernstudios. Jenes, das 1950 für die Russische Stunde eingerichtet wurde, initiierte die Musikerin und Schriftstellerin Anneliese Fritz Euler.
Anneliese Fritz, geboren 1918 in Wien, gestorben 1981 in Wien. Sie hieß alternativ auch verheiratete Anneliese Eulau, verheiratete Felsenstein, auch Fritz Eulau bzw. Eulau Fritz, Fritz Felsenstein, Eulau Felsenstein. Diese Anneliese Fritz studierte bei Hedwig Andrassy an der Staatsakademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Ab 1935 trat sie als Pianistin bei Veranstaltungen der Vaterländischen Front Alsergrund auf, bei denen sie auch eigene Kompositionen vortrug. Dann schrieb sie sich erneut an der Staatsakademie ein, um Musiktheorie bei Richard Stör zu studieren. Aufgrund der einsetzenden antisemitischen Überprüfungen der Studierenden musste sie ihr Studium 1938 abbrechen. Anneliese Fritz konnte sich vor der nationalsozialistischen Verfolgung in die Schweiz retten. Ihrem Vater gelang es, sich in Palästina in Sicherheit zu bringen. Ihre Mutter, die in Wien geblieben war, wurde 1942 nach Mali-Trostinetz deportiert und ermordet. In der Schweiz betätigte sich Anneliese Fritz vorwiegend schriftstellerisch, nur gelegentlich trat sie als Pianistin auf. Sie heiratete den Sänger Günther Eulau, mit dem sie Ende 1946 nach Wien zurückkehrte und trat der Kommunistischen Partei Österreichs bei, der sie bis 1956 angehörte. Anneliese Fritz Eulau war als Musikreferentin der RAWAG und Mitarbeiterin der Sendung Russische Stunde tätig und trat als Literatin und Übersetzerin in Erscheinung.
Das war aus dem Gedenkbuch für die im Nationalsozialismus verfolgten Angehörigen der MdW von Erwin Strohhal.
Während Anneliese Fritz Eulau die organisatorische Leitung des Opernstudios der Russischen Stunde innehatte, zeichnete der Dirigent und Lehrer der Kapellmeisterklasse an der Akademie für Musik und Darstellende Kunst Wien, Gottfried Kassowitz, für die musikalische Leitung verantwortlich.
Gottfried Kassowitz, geboren am 23.04.1897 in Wien, gestorben am 9.12.1969 in Wien. Kapellmeister und Pädagoge. Als Privatschüler von Alban Berg gehörte er zum engeren Freundeskreis der Begründer der Zweiten Wiener Schule. Gottfried Kassowitz war von 1947 bis 1966 Vertragslehrer an der Kapellmeisterklasse. Er war auch Dirigent an der Volksoper Wien und ein gefragter Gesangspädagoge.
Das war ein Artikel aus dem österreichischen Online-Musiklexikon von Elisabeth Hilscher.
Ein Hauptaugenmerk des Opernstudios der Russischen Stunde galt der Nachwuchsförderung.
Das Opernstudio der Russischen Stunde hat im ersten Jahr seines Bestehens nicht nur dadurch den Beweis seiner Lebensfähigkeit erbracht, dass es inner- und außerhalb des Wiener Rundfunks mit künstlerisch gediegenen Reproduktionen selten gespielter Werke hervortrat, die sich einer zunehmenden Beliebtheit erfreuen. Es hat sich in dieser kurzen Zeit bereits auch zu einem Forum und Sprungbrett für junge Begabungen entwickelt, das sich für deren beruflichen Fortgang in mehreren Fällen schon höchst vorteilhaft ausgewirkt hat. Namen, die bis vor kurzem über den engen Bezirk der Wiener Musikakademie nicht hinausgedrungen sind, haben dank der Tätigkeit des Opernstudios heute bereits in der musikalischen Öffentlichkeit Wiens einen guten Klang erhalten. Das Jubiläumskonzert des Opernstudios im Sowjetischen Informationszentrum war ein schönes Zeugnis für den fruchtbaren Fleiß und die schöpferische Begeisterung der jungen musikalischen Kräfte, die sich in diesem Kollektiv zu planvoller gemeinsamer Arbeit zusammengefunden haben.
Ein Jahr Opernstudio der Russischen Stunde, Österreichische Zeitung, 19. September 1951.
Die Kriterien, die der Auswahl der jungen Sängerinnen und Sänger für das Opernstudio der Russischen Stunde zugrunde lagen, zielten nicht nur auf das musikalische Können.
Wien im Februar 1952. Die bisher im Opernstudio beschäftigten jungen Künstler
Elfriede W., die bisher eindeutig beste ihres Stimmfaches, menschlich sauber, eine der erfreulichsten Erscheinungen des Studios.
Herma K., Vorsinge Blender. In der Arbeit, vorm Mikro und auf dem Podium immer großer Versager, wird nicht mehr beschäftigt.
Erika W. Bedingt durch die außergewöhnlich schöne Stimme die meistbeschäftigte Vertreterin ihres Faches. Menschlich sehr negativer Eindruck, politisch positiv eingestellt. Man würde aber lieber heute als morgen jemand anderen beschäftigen, wenn nur etwas annähernd Gleichwertiges vorhanden wäre.
Johannes B. Sehr schönes Stimmmaterial, leidet an der Tenorkrankheit, polizeiwidrige Präpotenz und Dummheit. Eine weitere Verwendung würde eine kaum zu ertragende Belastung bedeuten.
Friedrich S. Sehr begabter Sänger. Noch unfertig. Arbeitswillig und aufnahmefähig. Menschlich? Der humorvolle bürgerliche Bäckermeister, der er ja auch wirklich ist. Politisch naturgemäß negativ eingestellt, aber streng neutrales Verhalten.
Sigmund L., schon fertiger präpotenter Sänger. In Grenzen sehr begabt. Politisch demonstrativ gegnerisch eingestellt, wird nicht mehr beschäftigt.
Die bisher im Opernstudio beschäftigten jungen Künstler, internes Protokoll vom Februar 1952.
Neben jungen Begabten,
menschlich sauberen
und politisch der Sowjetunion gegenüber zumindest nicht
demonstrativ negativ
eingestellten Sängerinnen und Sängern, sollte das Opernstudio der russischen Stunde dem Wiener Publikum auch Musikstücke aus einem anderen Repertoire näherbringen.
Eine besonders wichtige Funktion erfüllt das Opernstudio ferner durch die intensive Pflege der in Wien nur in sehr beschränktem Umfang bekannten slawischen, insbesondere der klassischen russischen Oper.
Ein Jahr Opernstudio der russischen Stunde, Österreichische Zeitung, 19. September 1951.
Die Auswahl der Werke zeigt, dass das Opernstudio für die Kulturpropaganda der russischen Stunde eingesetzt wurde, da Aufnahmen russischer bzw. sowjetischer Komponisten überdurchschnittlich vertreten waren.
Im Bereich der Oper dominierten Werke von Tschaikowski, Rimski-Korsakow und insbesondere von Mussorgsky. Von letzterem wurden Ausschnitte aus gleich drei Opern erarbeitet und präsentiert. Seinem musikalischen Volksdrama Jovanchina wurde eine ganze Sendung gewidmet.
Auch wenn die russische Oper dominierte, erhielten die jungen Sängerinnen und Sänger trotzdem die Möglichkeit, Musik von Komponisten zu präsentieren, die zum damaligen westlichen Kanon gehörten. Aufnahmen gab es etwa von Arien von italienischen Komponisten wie Puccini und Donizetti, aber auch von österreichischen Komponisten.
Der musikalische Leiter Gottfried Kassowitz bevorzugte bei seinen Aufnahmen weniger bekannte Werke wie die Jugendopern Mozarts und die dramatischen Versuche Schuberts.
Der Leitung des Opernstudios war es ein wichtiges Anliegen, ein möglichst breites musikalisches Spektrum zu bedienen.
Ich wohnte am Sonntag dem Konzert Heitere Muse im sowjetischen Informationszentrum bei. In der Pause hatte ich die Gelegenheit, mit Professor Kassowitz, dem verdienten musikalischen Leiter des Opernstudios, zu sprechen. Er erklärte mir, dass die russische Stunde mit dem Opernstudio das Ziel verfolgt, nicht nur die klassische Opernkunst, sondern auch das Volkslied und die Operette zu pflegen.
Auch bei den Stücken, die als Volkslieder bezeichnet wurden, dominierten solche aus der Sowjetunion oder aus mit ihr befreundeten Ländern, was eine Sendung des Opernstudios aus dem Februar 1951 zeigt. In ihr waren Lieder aus den sogenannten Volksdemokratien Sowjetrussland, Polen, Bulgarien, Ungarn und der Tschechoslowakei zu hören. In einem Zeitungsinterview zeigt sich eine der jungen Sängerinnen des Opernstudios beeindruckt von den pazifistischen Appellen sowjetischer Musikerinnen und Musiker.
Die erste Pflicht des Künstlers ist, mit ganzer Kraft für den Frieden zu arbeiten. Die sowjetischen Künstler haben diese Verpflichtung voll erkannt und gehen mit leuchtendem Beispiel in diesem Kampf um die Erhaltung des Friedens voran. Ich habe die Appelle des sowjetischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch, der Geigerin Galina Barinova und der Pianistin Tamara Gosieva gelesen und ich habe mich über die Worte dieser hervorragenden, fortschrittlichen Künstler aufrichtig gefreut. Für diese Menschen, wie für alle Sowjetkünstler, ist der Friede keine bloße Redensart.
Österreichische Zeitung, 4. November 1950.
Bei der Österreichischen Zeitung handelte es sich um die erste deutschsprachige Zeitung der österreichischen Nachkriegszeit. Sie wurde ab April 1945 von der Roten Armee als Frontzeitung für die Bevölkerung Österreichs herausgegeben. Ab August 1945 wurde das Blatt zum offiziellen Organ der sowjetischen Besatzungsmacht und diente ebenso wie die russische Stunde auf Radio Wien der Information, der politischen Umerziehung sowie der Propaganda. Im Juli 1955 wurde die Österreichische Zeitung eingestellt.
Unmittelbar nach Kriegsende verfolgten alle vier Besatzungsmächte, Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion und die USA mit ihrer umfassenden Kontrolle über die Medienlandschaft in Österreich weitgehend ähnliche Ziele. Im Mittelpunkt stand die sogenannte Re-Education der österreichischen Bevölkerung, also die Bekämpfung des nationalsozialistischen Gedankenguts. Das Ausmaß der jeweiligen Eigenpropaganda darf dabei allerdings nicht unterschätzt werden. Mit Beginn des Kalten Krieges im Frühjahr 1947 wurde die Entnazifizierung von den Westalliierten zugunsten der Propagierung des Antikommunismus zurückgestellt. Die Sowjetunion wiederum betonte vor allem ihre kulturellen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und sozialen Leistungen. Darüber hinaus zeigte sie im Rahmen von Filmfestwochen, die ab 1946 regelmäßig stattfanden, einschlägige Heldenepen rund um Lenin und Stalin sowie dezidiert anti-amerikanische Filme.
Wie es mit der Karriere jener Sängerin, die sich von ihren sowjetischen Kolleginnen und Kollegen so begeistert gezeigt hatte, nach 1955 weiterging, ist nicht bekannt. Jedenfalls zählte sie zu jenen jungen Begabten,
menschlich sauberen
und der Sowjetunion gegenüber
politisch positiv
eingestellten Sängerinnen und Sängern, denen das Opernstudio der russischen Stunde im östlichen Österreich eine Bühne bot.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.